Hier ist Teheran, die Stimme der Islamischen Republik Iran.
Hören Sie nun aus dem Heiligen Koran die Verse 1 bis 4 der Sure 94, Inshallah. Suche Zuflucht bei Gott vor Satan, dem Verstoßenen. Im Namen Gottes, dessen Großherzigkeit allerfassend und voller Segen seine Huld. Haben wir nicht deine Brust erschlossen und dir abgenommen deine Last, unter der sich dein Rücken bog? Und haben wir nicht deinen Ruf weithin ertönen lassen?
Im Namen Gottes, des Gütigen und Barmherzigen. Guten Abend, verehrte Damen und Herren. Hier ist Teheran, die Stimme der Islamischen Republik Iran. Wir heißen Sie herzlich willkommen zu unserem deutschsprachigen Programm. Unsere Programme werden jeden Abend von 17.20 Uhr bis 18.20 Uhr Weltzeit als Livestream über unsere Webseite pastoday.ir/de ausgestrahlt. Sie können unsere Programme auch auf unserer Webseite anhören oder als Podcast abonnieren. Auf unserer Webseite pastoday.ir/de finden Sie ebenfalls aktuelle Nachrichten, Interviews, diverse Programme und viele weitere Beiträge. Verehrte Damen und Herren, nun gebe ich Ihnen einen kurzen Überblick über unser heutiges Programm. Am Freitag, dem 7. April 2023, gleich dem 18. Farvardin 1402, nach iranischem Sonnenkalender. Beginnen werden wir mit den Nachrichten. Danach geht es weiter mit unseren zwei Beiträgen. Als erstes hören Sie unsere Sendereihe mit uns durch Iran. Dann geht es weiter mit einer neuen Folge aus der Reihe Islamischer Lebensstil. Wir wünschen Ihnen einen guten Empfang. Hier ist Teheran, die Stimme der Islamischen Republik Iran. Verehrte Damen und Herren, Sie hören die Nachrichten. Zunächst jedoch einige Kurzmeldungen. Präsident Raisi fordert außerordentliche OIC-Sitzung. Außenminister: Iran und Saudi-Arabien nehmen heute diplomatische Beziehungen offiziell wieder auf. Sputnik: Saudi-Arabiens Verteidigungsminister veröffentlicht endgültige Fassung des Waffenstillstandsabkommens für Jemen. Hören Sie nun die Nachrichten im Einzelnen. Präsident Raisi fordert außerordentliche OIC-Sitzung. Der Präsident der Islamischen Republik Iran hat mit Hinweis auf die jüngsten Entwicklungen in Palästina die Abhaltung einer Dringlichkeitssitzung der Organisation für Islamische Zusammenarbeit, OIC, sowie einen gemeinsamen Standpunkt gegenüber die Verbrechen des zionistischen Regimes an der unterdrückten palästinensischen Nation gefordert. In einem Telefongespräch mit seinem indonesischen Amtskollegen Joko Widodo am Donnerstagnachmittag sprach sich Ebrahim Raisi, Präsident der Islamischen Republik Iran, für eine Stärkung der bilateralen Beziehungen zwischen Teheran und Jakarta aus, schilderte die aktuelle Situation in den Palästinensergebieten, bezeichnete es als das schlagende Herz der islamischen Welt und unterstrich die Unterstützung der Rechte des palästinensischen Volkes und der Kampf gegen das zionistische Regime sind ein unveränderliches Prinzip in der Struktur der islamischen Umma, um den Aggressionen und Verbrechen des zionistischen Regimes entgegenzutreten. Raisi sprach sich dabei für eine Dringlichkeitssitzung der Organisation für Islamische Zusammenarbeit sowie eine gemeinsame Entscheidung zur Verteidigung der unterdrückten palästinensischen Nation und zur Bekämpfung der Verbrechen des zionistischen Regimes aus. Präsident Raisi erklärte: Wir glauben, dass die islamische Welt als einflussreicher Block auf der Weltebene mehr Konvergenz braucht und begrüßen dementsprechend jede Initiative zur Vertiefung der Beziehungen zwischen islamischen Ländern. In diesem Telefongespräch begrüßte der indonesische Präsident Joko Widodo seinerseits den Vorschlag des Präsidenten der Islamischen Republik Iran über die Abhaltung einer Dringlichkeitssitzung der Organisation Islamischer Staaten und drückte seine Hoffnung aus, dass dies eine Grundlage für eine weitere Stärkung der Beziehungen zwischen islamischen Ländern schaffen werde. Außenamtssprecher: Iran und Saudi-Arabien nehmen heute diplomatische Beziehungen offiziell wieder auf. Der Sprecher des Außenministeriums der Islamischen Republik Iran hat die Gespräche zwischen den Außenministern Irans und Saudi-Arabiens in Peking als positiv bewertet und zugleich die Wiederaufnahme offizieller Beziehungen zwischen Teheran und Riad ab heute angekündigt. Nasser Kanani, der Sprecher des Außenministeriums der Islamischen Republik Iran, der den Außenminister Hossein Amir Abdollahian auf seiner Reise nach Peking begleitet, schilderte gestern gegenüber Reportern den Gesprächsverlauf zwischen den Außenministern Irans und Saudi-Arabiens sowie die gemeinsame Erklärung der beiden Außenminister und erklärte, die beiden Diplomaten hätten im Rahmen der Gespräche, die am Donnerstag zwischen den beiden Außenministern in zwei Runden privat und öffentlich stattfanden, die Bedeutung von Stabilität und Sicherheit in der Region sowie den inhärenten Charakter der Sicherheit in der Region unterstrichen und dabei einen gemeinsamen Standpunkt vertreten. Kanani fügte hinzu, im Rahmen des politischen Willens beider Länder zur Ausweitung der bilateralen Beziehungen in allen Bereichen unterstrichen die Außenminister Irans und Saudi-Arabiens außerdem die Bereitschaft, die bestehenden Grundsatzvereinbarungen zwischen beiden Ländern umzusetzen, einschließlich des umfassenden Abkommens über bilaterale Zusammenarbeit und des Sicherheitsabkommens, und auf dieser Grundlage sollten notwendige Schritte unternommen werden. Angaben des Sprechers des Außenministeriums der Islamischen Republik Iran zufolge sollen sich die Regierungs- und Privatdelegationen der beiden Länder treffen und Möglichkeiten eines Ausbaus der kommerziellen und wirtschaftlichen Zusammenarbeit und der Kooperation im Bereich gemeinsamer Investitionen ausloten. Sputnik. Saudi-Arabiens Verteidigungsminister veröffentlicht endgültige Fassung des Waffenstillstandsabkommens für Jemen. Der saudische Verteidigungsminister Khalid bin Salman hat alle in Riad anwesenden jemenitischen Parteien über die endgültige Fassung des neuen Waffenstillstandsabkommens informiert, berichtete die russische Nachrichtenagentur Sputnik unter Berufung auf eine informierte Quelle im Jemen. Laut dem Irner Bericht vom Freitag schrieb dazu die Nachrichtenagentur Sputnik unter Berufung auf eine namentlich nicht genannte jemenitische Quelle: Der neue Waffenstillstand, der heute Nachmittag bekannt gegeben werden soll, kann mehrere Punkte beinhalten, darunter die Wiederaufnahme der Ölexporte aus den Ölfeldern im Süden und aus Marib im Norden, die Aufhebung aller Beschränkungen für den Hafen von Hodeida, die Ausweitung der Flüge zum Flughafen Sana'a und die Öffnung aller Straßen zwischen den Gebieten unter der Kontrolle der Regierung der nationalen Rettung des Jemen und den Teilen unter der Kontrolle der Kräfte der resignierten und flüchtigen jemenitischen Regierung stehen. Diese Quelle gab an, dass sich die arabische Kriegskoalition auch verpflichtet hat, die Gehälter aller jemenitischen Arbeiter in den Gebieten unter der Kontrolle der Regierung der nationalen Rettung und anderen Gebieten ausnahmslos zu zahlen und Komitees einzurichten, um die durch den Krieg verursachten Schäden zu begrenzen, sowie die Opfer unter die Aufsicht der Vereinten Nationen zu stellen und ihnen Entschädigung zu zahlen. Diese Einigung erfolgt nach langen Diskussionen und Konsultationen, die letztes Jahr zwischen den Saudis und Iranern einerseits und Saudi-Arabien und Nasrallah andererseits im Oman stattfanden, berichtet Sputnik weiter. Die entsprechenden Konsultationen wurden nach der Einigung zwischen Teheran und Riad und unter chinesischer Vermittlung am 10. März in Peking abgeschlossen. Israelisches Militär greift nach Al-Aqsa-Vergeltung Ziele im Libanon an. Das israelische Militär hat angekündigt, bestimmte Ziele im Libanon anzugreifen, von denen zuvor als Vergeltung für das Vorgehen des Besatzungsregimes gegen palästinensische Gläubige auf dem Gelände der Al-Aqsa-Moschee Dutzende von Raketen auf die besetzten Gebiete abgefeuert wurden. Das Militär des Regimes machte die Ankündigung am Freitag um 4.07 Uhr, 1.07 Uhr GMT. Einige Berichte nannten das Ziel der Angriffe das palästinensische Flüchtlingslager Rashideh im Libanon, das sich südlich der Stadt Tiros befindet. Ein libanesischer Fernsehsender berichtete von Explosionen in der südlichen Hafenstadt. Die Ankündigung der Angriffe erfolgte wenige Stunden, nachdem rund 3 Dutzend Raketen als Vergeltung für die wiederholten Angriffe des israelischen Regimes auf palästinensische Gläubige in der Al-Aqsa-Moschee auf die besetzten Gebiete abgefeuert wurden. Die Aggression begann am Mittwoch, als die Streitkräfte das Gelände angriffen und die palästinensischen Gläubigen dort schlugen, bevor sie festgenommen und mehr als 350 von ihnen vertrieben wurden. Dutzende Palästinenser wurden durch die Gewalt der Truppen verletzt. Unterdessen hat der libanesische Verteidigungsminister in der Übergangsregierung geschworen, dass die libanesische Armee bereit ist, sich jeder Konfrontation mit der israelischen Armee zu stellen, und warnte davor, dass die Eskalation im Südlibanon die Sicherheit und Stabilität des Landes bedroht. Hinduistische Nationalisten schreiben die Geschichte in Indiens Klassenzimmer neu. Mehr als 70 Jahre nach der Unabhängigkeit wurde der indischen Regierung vorgeworfen, die Geschichte umgeschrieben zu haben, da die regierende hindu-nationalistische Bharatiya Janata Party, BJP, versucht, ihre eigene hindu-nationalistische Agenda zu fördern. Seit die BJP 2014 an die Macht kam, gab es mehrere Änderungen an Lehrbüchern, was auf breite Kritik stieß. Schulbücher wurden bearbeitet, um Verweise auf die Opposition des Führers der indischen Unabhängigkeitsbewegung Mahatma Gandhi gegen den hinduistischen Nationalismus zu entfernen. Zu den Änderungen gehörte die Entfernung eines Verweises auf die Abneigung hinduistischer Nationalisten gegenüber Gandhi und wie sie mehrere Attentate auf ihn unternahmen. Gandhi wurde 1948 von einem hinduistischen Nationalisten Nathuram Godse getötet. Der Unabhängigkeitsführer wird immer noch von einigen hinduistischen Nationalisten für seine Ansichten über die Einheit von Hindus und Muslimen geschmäht. In den letzten Jahren wurden immer wieder Verweise auf die muslimische Geschichte in Indien entfernt oder ergänzt, während Verweise auf den kompromisslosen hindu-nationalistischen Ideologen Vinayak Damodar Savarkar als berühmter Freiheitskämpfer und großer Patriot hinzugefügt wurden. Lehrbücher wurden auch überarbeitet, um Kapitel über die Geschichte der muslimischen Herrscher zu entfernen, die zwischen dem 16. und 19. Jahrhundert einen Großteil Indiens kontrollierten. Die geänderten Lehrbücher entfernten auch den Hinweis auf das Verbot, dem die militante Hindu-Organisation Rashtriya Swayamsevak Sangh RSS nach Gandhis Ermordung ausgesetzt war. Mehrere BJP-Führer, darunter Modi, waren Mitglieder der RSS. Oppositionspolitiker verurteilten die Schulbuchrevisionen weitgehend. Man kann die Wahrheit in Büchern ändern, aber nicht die Geschichte des Landes, sagte Mallikarjun Kharge, der Vorsitzende der Oppositionellen Kongresspartei. Der BJP-Regierung wird auf Bundes- und Landesebene die Diskriminierung religiöser Minderheiten vorgeworfen. Nun zur aktuellen Wetterlage in Iran. In Teheran ist es zurzeit klar, bei Temperaturen um 17 Grad Celsius. In einigen weiteren iranischen Städten haben wir folgende Temperaturen: Tabriz 12 Grad, Mashhad 17 Grad, Isfahan 16 Grad, Shiraz 17 Grad und Bandarabas 23 Grad Celsius. Hier ist Teheran, die Stimme der Islamischen Republik Iran. Sie hörten die Nachrichten. Liebe Hörerfreunde, ich lade Sie nun ein zu einem Musikstück von Alireza Ghorbani mit dem Titel Sari, das heißt Mundschenk.
بزن رایی که سو باز است شراب دوشی در سر خمار داره و از باغ وصل جانا گل در کنار داره. سار داره سرمست گرم سودا در همزن جهانی سرمست گرم سودا در همزن جهانی ای بم مکن که در سر سودای یار داره سیلا بنیستی را سر در وجود من ده که از خاک دان هستی بر دل غبار داره بر دل غبار داره.
Geehrte Zuhörerinnen und Zuhörer, nun geht es weiter mit einer Reihe unserer Sendung Mit uns durch Iran. Bleiben Sie dran.
Mit uns durch den Iran. Seien Sie gegrüßt, liebe Zuhörerinnen und Zuhörer. Auf unserer Reise in die Provinz Khuzestan im Südwesten Irans haben wir die natürlichen und geografischen Gegebenheiten dieses Landesteils erkundet. Heute besuchen wir die Provinzhauptstadt Ahvaz. Der Großraum Ahvaz liegt mit 7.848 Quadratkilometer Fläche im Südwesten Irans. Die Stadt Ahvaz ist das Zentrum des Großraums und der Provinz. Im Großraum Ahvaz sind wichtige Fabriken und Industrieanlagen angesiedelt, unter anderem riesige Öl- und Gasanlagen, Hüttenwerke, Pipelinewerke, Ahvaz-Hütten- und Pipelinewerke, Fabriken für Schwarzcarbon, Zuckerraffinerien, zahlreiche Kraftwerke und unzählige große Industrieunternehmen. Der Großraum gilt als Standort für Hütten- und Stahlwerke und Zentrum der Provinz. Neben Industrie wird auch intensiv Landwirtschaft betrieben. Die Erde ist äußerst ertragreich. Hier werden Weizen, Gersten, Hülsenfrüchte, Gemüse und Datteln angebaut. Die Ruinen der alten Stadt Ahvaz, der alten Brücke über den Karun-Fluss, die Hängebrücke, die Grabstätte von Ali ibn Mahzir Ahvazi, der Karun-Fluss und die anmutigen Küsten bieten unter anderem historische und natürliche Sehenswürdigkeiten der Provinz. Die Stadt Ahvaz zählt zu den Großstädten des Landes. Sie befindet sich im Zentrum von Großraum Ahvaz und Khuzestan-Plateau, 18 Meter über dem Meeresspiegel und 850 Kilometer von Teheran entfernt. Offiziellen Angaben zufolge leben 32% der Bürger der Provinz in der Großstadt Ahvaz. Einige der größten Mutterunternehmen Irans befinden sich in dieser Stadt. Sie ist 200 Quadratkilometer groß und zählt zu den weitläufigen Städten des Landes. Der Fluss Karun entspringt den Bachtiari-Bergen und gilt als wasserreichster Fluss des Landes. Er zieht durch Ahvaz und teilte die Stadt in einem westlichen und einem östlichen Bezirk. Der Karun ist mit seiner 950 Kilometer Länge der längste Fluss, der nur durch Iran fließt, und er ist der einzige befahrbare Fluss im Land. Er liefert zudem das Trinkwasser der Stadt. Die Windungen haben die gesamte Provinz in einer beispiellosen Ebene verwandelt. Auf den Karun wurden einige Staudämme gebaut. Die wichtigsten nennen sich Karun 1, 3, 4, Masjed Suleiman und Gatwand Ulia und Gatwand. Die Industrieanlagen werden von Industrie- und Verwaltungsanlagen der Südölgesellschaft und der Nationalen Bohrgesellschaft begleitet, so dass Ahvaz zu einem der wichtigsten Industriestandorte des Landes avanciert ist. Aus diesem Grund nimmt sie zahlreiche Auswanderer auf. Ahvaz befindet sich auf dem sehr wichtigen Knotenpunkt und der Transitroute, die über Land-, Luft- und Schienenwegen alle anderen Landesteile mit den wichtigen Häfen in Abadan, Khorramshahr, Imam Khomeini und Mashhad verbindet. Über Geschichte und Alter von Ahvaz liegen keine ausreichenden Informationen vor, doch aus dem Erhaltenen geht hervor, dass sich die Elamiten erstmals hier ansiedelten. Die Stadt wurde wiederholt zerstört und wieder neu aufgebaut. Die Elamiten bauten auf dem Boden des heutigen Ahvaz die alte Stadt Tariana, die mit dem Zerfall der Elamiten unterging. Der Sassanidenkönig Ardeshir I. baute Tariana nochmals auf und nannte sie Hormuzd Ardeshir. Ardeshir ließ auf dem Karun einen Damm bauen, so dass die Stadt wieder in Wohlstand und Fortschritt aufging und zum Zentrum von Susiana, Khuzestan wurde. Unter den Sassaniden stieg Ahvaz zu einer wichtigen Stadt und zum Standort für die damalige Textilindustrie auf. Die Stadt war ein Christenzentrum und Sitz der Bischöfe von Khuzestan. Ahvaz oder Hormuzd Ardeshir zählte aufgrund ihrer Nähe zum befahrbaren Karun zu den wichtigen Umschlagsplätzen des Landes. Wissenschaftliche und kulturelle Zentren wie die John Dishapur-Universität in Ahvaz demonstrieren die Bedeutung dieser Region, die große Medizinwissenschaftler aus Griechenland, Ägypten, Holland und Rom aufnahmen. Hier behandelten namhafte Ärzte die Patienten und bildende Studenten aus. Die medizinische Universität, auf Geheiß von Shapur I., 241 bis 271 nach Christus gebaut, wurde von Shapur II. Renoviert und unter Anushiravan ergänzt und erweitert. Nach der Offenbarung des Islam wurde Hormozd Ardeshir in Surqal Ahvaz umbenannt. Unter dem Umayyaden und Abbasiden blühte Ahvaz weiter auf und galt als Umschlagplatz und Anbauzentrum für Zuckerrohr. Ende des 3. Jahrhunderts im Mondkalender ging die Stadt schließlich auf Untergang zu. Später versuchte man sie wieder zur alten Größe zu bringen, doch die Zerstörung des großen Staudammes Mitte des 9. Jahrhunderts im Mondkalender wurde der Stadt doch zum Verhängnis. Mit dem Bau des Suezkanals, 306 im Mondkalender, haben sich die Europäer wieder dem Süden Irans für ihre imperialistischen Pläne zugewandt, so dass die Stadt nochmals aufgebaut und der Handel dort wieder angekurbelt wurde. Nasser eddin Shah nutzte die Gelegenheit, um die Schifffahrt auf Karun auszubauen. Durch den Statthalter von Khuzestan ließ er im alten Ahvaz eine Hafenanlage bauen, die Nasseri-Hafen genannt wurde. Damit änderte sich auch der Stadtname und wurde fortan Nasseriyeh genannt. 314 im Sonnenkalender beschloss das damalige Kabinett, der Stadt wieder ihren alten Namen Ahvaz zu geben. Aus dieser Provinz sind große Wissenschaftler, Geistliche und Dichter hervorgegangen. Abu Nawas Hassan ibn Hani Khuzestani zählt zu den großen Dichtern der arabischen Sprache. Abdullah ibn Maymun Ahwazi, Nobacht Ahwazi Munajjem und Söhne, Jurjis, der Sohn von Bakhtishu Gandhi Shapuri und arabischsprachige schiitische Dichter wie Ibn Sakit und Debel Khazai sind weitere Dichter aus dieser Region. Die Letzteren priesen das Velayat und Imamat der Prophetennachfahren. Die Brücken der Stadt sind wahre Attraktionen. Zurzeit verbinden 8 Brücken die Ufer des Karun und den westlichen und östlichen Teil Ahvaz miteinander. Die erste Brücke der Stadt, Siyah Pol, ist für den Schienenverkehr gedacht. Pol Sefid ist die erste Hängebrücke Irans. Pol Fulad ist die 4. Stahlbrücke auf der Welt. Pol Kabli ist die größte Schrägseilbrücke im Nahen Osten. Sie alle sind ihrem Design und ihrer Ausführung einzigartig. In der Stadt stoßen wir auch zahlreiche historische Häuser, die unter Denkmalschutz stehen. Saroy-e-Ajam wurde 1382 in diese Liste aufgenommen. In der Vergangenheit galt das Gebäude als eines der Karawansereien von Scheich Hazal. Später wurde es als Bazar und heute wird es als Lager benutzt. Es ist einstöckig und mit Ziegelsteinen verziert. Die Säulen werden von Stein bedeckt, zahlreiche Nischen, ein Steinboden und Holzfenster und Türen fesseln den Blick der Besucher, abgesehen von der einzigartigen Architektur. Die zuvor angedeutet befindet sich die Grabstätte von Aliebne Mahziar in Ahvaz. Sie wird von Liebhabern der Prophetenfamilie und der Unfehlbaren stets besucht. Aliebne Mahziar Ahvazi Duraqi wurde 125 im Mondkalender geboren. Er zählt zu den großen Persönlichkeiten des Islam und der Schia. Er stammt aus Iran und lebte bis 254 im Mondkalender. Er gilt als einer der größten Rechtsgelehrten und Hadith-Forschern der Schia und als geistiger und sozialer Ideologe der Schiiten in Khuzestan in der ersten Hälfte des dritten Jahrhunderts nach Hijra. In seinen wertvollen Werken zeigt er Iranern den Weg der Prophetenfamilie. Neben seinen geistlichen, spirituellen und wissenschaftlichen Errungenschaften wird er auch als politischer und wissenschaftlicher Theoretiker hochgeschätzt. Seine Werke in der Rechtslehre sind sehr bedeutend. Sheikh Tusi, hochgeschätzter islamischer Rechtsgelehrter, schreibt in seinem Buch Rejal: Aliebne Mahziar war ein Gefährte von Imam Javad und Imam Hadi. Er war ein großer Wissenschaftler mit zahlreichen Überlieferungen. Er lernte die Rechtslehre und religiösen Gebote. Er berief sich auf Überlieferungen von Imam Reza und Imam Javad und war ein Vertrauter und Bevollmächtigter von Imam Javad. So genoss er einen hohen Rang, der auch bei Imam Hadi zur Geltung kam. In manchen Regionen war er Statthalter des Imams. Für weitere Informationen über die Region und Stadt müssen Sie sich leider wieder eine Woche gedulden, da unsere Zeit wieder um ist.
Liebe Hörerfreunde, nun geht's weiter mit unserem zweiten Musikstück von Ali Reza Iftikhari mit dem Titel Shukuh, auf Deutsch Pracht.
وگر ذکر ندارم کشیدم از تو کشیدم شکوه دارم شکوه دارم با دل بیغم شنی بر مزار بعد از این یا گرد بادم یا در این صحرا بارم تا رسم در ره گذارت یا رسی در ره گذارم تا رسم در ره گذارت یا اگر که خانه بدوشم اگر که باد پرستم کجا که با تو نبودم کجا که بی تو شکوه دارم شکوه دارم با دل بیغم گسارم مردم این مهتاب بسوزیم چوشم بر مزارم بعد از این یا گرد بادم یا در این صحرا غبارم تا رسم در ره گذارم
Geehrte Hörerfreunde, nun geht es weiter mit einer neuen Folge aus der Reihe Islamischer Lebensstil. Weiterhin guten Empfang.
Islamischer Lebensstil. Zu Beginn wollen wir eine Frage stellen, nämlich, haben Sie es bisher für nötig gehalten, Änderungen an Ihrem Lebensziel vorzunehmen und darüber nachgedacht, in welchem Umfange Ihr Lebensziel mit Ihren Überzeugungen übereinstimmt? Zweifelsohne ist unser jetziger Lebensstil nicht der einzige und beste. Sicherlich gibt es auch dieses und jenes an unserer jetzigen Lebensweise auszusetzen und könnten bei Aufhebung dieser Mängel einige Probleme beseitigt werden. Vielleicht fehlen einige gute Sitten in unserem Leben. Es liegt natürlich an unserer Denkweise, ob wir eine Lücke finden oder nicht. Uns begegnen jeden Tag, ob wir wollen oder nicht, verschiedene Fragen. Über einige denken wir nach, andere lassen wir unverarbeitet. Welche Themen müssten eigentlich täglicher Gegenstand sein? Mit welchen Dingen sollten wir uns nicht mehr beschäftigen? Wer oder was bestimmt darüber, was sein soll und was besser nicht wäre? Das geschieht als erstes dadurch, dass man einige Teile des äußeren Lebens aktiviert und andere deaktiviert. Ein gläubiger Mensch wird einige Programme des Gottdienens wie die tägliche Lesung im Heiligen Koran aktivieren und andere Dinge wie sinnlosen Zeitvertreib abstellen. Oder er wird abends früher schlafen, um die goldene Gelegenheit vor dem ersten Morgengrauen für Andacht und Bittgebete zu nutzen, anstatt bis in die späte Nacht mit Freunden zusammenzusitzen. Die Prioritäten im Leben eines religiösen Menschen ändern sich außerdem zu besonderen Zeiten. Im gesegneten Monat Ramadan wird er zum Beispiel besonders ans Gottdienen denken und in der Freizeit daran, sich um die Familie und Verwandten zu kümmern. Wie gesagt, legt die Religion durch ihre Weltanschauung als erstes das Fundament für den religiösen Lebensstil und unterbreitet dann die notwendigen Sitten und Anweisungen für alle Lebensbereiche. Wir sprechen nun generell über die guten Sitten für den privaten und den Gesellschaftsbereich und der Notwendigkeit ihrer Beachtung. Gute Sitten sind ein schöner äußerer Rahmen für Handlungen. Sitten wie Essens-, Bekleidungs-, Umgangssitten oder auch die guten Sitten für Unterhaltung sowie Sitten für ein Bittgebet und das Gebetsritual, die Heiratssitten und so weiter. Die Sittenregeln sind je nach Gesellschaft verschieden und es kann sein, dass etwas, was in der einen Gesellschaft völlig normal ist, in einer anderen überhaupt nicht üblich ist. Die guten Sitten schmücken das äußere Verhalten, während die Morale Seele und Geist schmückt. Moral hat mit den inneren Eigenschaften und gute Sitten haben mit den äußeren Verhalten zu tun. Diese guten Sitten sind normalerweise der äußere Rahmen für eine innere gute Moral. Aber gegen die Sitten zu verstoßen, scheint allgemein nicht so schlimm zu sein wie ein Verstoß gegen die Moral. Hier ein Beispiel. Wenn jemand lügt und behauptet, er hätte nicht gewusst, dass Lügen etwas Schlechtes sind, dann akzeptiert das keiner von ihm. Aber wenn jemand gegen eine Sitte verstößt und sagt, dass er diese Sitte nicht kannte, stößt er eher auf Verständnis. Hinsichtlich der Einhaltung der Moral werden also im Vergleich zur guten Sitte größere Erwartungen gestellt.
Je nach ihrem Ursprung kann man zwischen religiösen und nicht religiösen Sitten unterscheiden. Religiöse Sitten sind entweder direkt durch die religiösen Lehren belegt oder die Gläubigen haben sie aufgrund ihres Religionsverständnisses oder inspiriert von den religiösen Quellen eingeführt. Nicht religiöse Sitten haben andere Ursprünge und Verbreitungsursachen und mit der geografischen Region, Geschichte usw. zu tun. Zum Beispiel ist es im Islam gute Sitte, als Erster zu grüßen oder einen Gruß noch besser zu beantworten, die Verwandtschaftsbeziehungen zu pflegen oder die islamische Kleidungsregeln einzuhalten. Die Sitten lassen sich nach Privat- und Gesellschaftssitten unterscheiden. Wenn bei der Einhaltung der Sitte keine andere Person zugegen ist, so ist es eine völlig private Regel, wie zum Beispiel die Verrichtung des Ritualgebetes als Einzelner. Aber wenn die Beachtung einer Sitte die Anwesenheit anderer voraussetzt, ist es eine soziale Sitte, wie zum Beispiel der gute Ton beim Umgang mit anderen. Die islamischen Sitten sind das äußere Gesicht des Islams. Es ist daher nicht akzeptabel, als Muslim sich auf beliebige Weise zu verhalten, das heißt, wenn wir die islamischen Werte akzeptiert haben, ist nicht mehr jedes Verhalten oder jedes Aussehen angebracht. Islamische Sitten umfassen ein Handeln und Auftreten, welches mit den islamischen Überzeugungen und Werten konform gehen, denn das äußere Verhalten des Menschen spiegelt seine Denkweise und seine Interessen wider, mit der er sich den anderen oder auch sich selber vorstellt. Das Verhalten legt seine Gesinnung offen und macht seine Überzeugungen deutlich, so wie das schwarze Hemd, welches die Schiiten am Trauertagen für das Prophetenhaus tragen, ihre Liebe zu den edlen Nachkommen des Propheten und ihre Überzeugung widerspiegeln. Daher sind äußere Zustände und Merkmale, die Personen gemeinsam haben, auch ein Zeichen dafür, dass sie das Gleiche denken und zusammengehören. Während umgekehrt bei Menschen mit verschiedener Aufmachung und verschiedener Lebensweise die Vermutung naheliegt, dass sie hinsichtlich der Einstellung zum Leben unterschiedlicher Ansicht sind und andere Werte haben. Die Muslime demonstrieren, indem sie sich an die religionsgesetzlichen Geboten und Sitten halten, die Präsenz des Islams in der Gesellschaft und sie geben außerdem das islamische Denken und die islamische Kultur weiter. Man sollte angesichts der großen charakterveredelnden und kulturellen Wirkung die Regeln für die äußeren Manifestationen des Glaubens verstärkt einhalten. Die westliche Welt hat zur Verbreitung ihrer Kultur, Sitten und Lebensweise mehrere große Anstrengungen gemacht. Sie präsentiert die westliche Kultur und das moderne Leben trotz seiner Mängel als einzigartig attraktiv und stellt die einheimischen Kulturen, insbesondere die islamische Kultur, als untüchtig dar, wertet das traditionelle Leben ab und zerstört seine Wahrzeichen. In seiner Propaganda lädt der Westen dazu ein, statt der reichen kulturellen Formen des Islams die Sitten und den Lebensstil des Westens zu verwenden. Jedenfalls ist es angesichts der Bedeutung der Sitten und der verschiedenen Lebensstile und ihrer Wahrzeichen und ihres Potenzials für die Übertragung von Anschauungen und Werten notwendig, die islamischen Sitten zu pflegen.
Werte Damen und Herren, das Tagesprogramm von Pars Today ist für heute vorbei. Wir hoffen, dass unsere Informationen Ihr Interesse gefunden haben. Bis zum nächsten Mal verabschieden wir uns hiermit mit den besten Wünschen.